Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum ersten Rabe Info im neuen Jahr. Es ist Montag, der 9. Januar. Heute geht's bei uns um Folgendes. Eine antifaschistische Aktivistin als Bürgermeisterin. In Spanien zeigt eine Linksaußenpolitikerin, wie man eine Stadt auch regieren könnte. Und der Fluch des Geldes im Herzen der Finsternis. 20 Jahre Krieg im Kongo. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet sie Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. GegnerInnen des Trump-Projektes nach Ostermundigen haben gestern Auszüge aus einer Studie veröffentlicht. Diese belege, dass der Ausbau der S-Bahn-Verbindungen und erhöhter Einsatz von Doppelgelenkbussen auf der Linie 10 ausreichen würden. Die Gruppe, welche sich gegen den Bau einer Tramlinie ausspricht, wirft der Regionalkonferenz Bern vor, die Studie bewusst unter Verschluss gehalten zu haben. Präsident der zuständigen Verkehrskommission widerspricht dem Vorwurf. Die Studie sei dem Parlament und der Regierung Ostermundigens bekannt gewesen. Die Exekutive der Gemeinde habe sich trotzdem für den Bau des Trams ausgesprochen. Letzten April hat dann auch die Bevölkerung Ostermundigens für den Bau der Tramlinie gestimmt. Die Schweizerische Nationalbank machte letztes Jahr 24 Milliarden Gewinn. Das ist eine starke Verbesserung zum Vorjahr. 2015 beklagte die SNB einen Verlust von 23 Milliarden Franken. Dies aufgrund der damaligen Aufhebung des Euro-Mindestkurses. Bund und Kantone können somit mit einer Gewinnausschüttung von rund 1 Milliarde Franken rechnen. Heute beginnen in Genf Verhandlungen zur Wiedervereinigung der geteilten Insel Zypern. Beteiligt daran sind die drei Garantiemächte Griechenland, Türkei und Großbritannien. Seit 1974 wird der Norden Zyperns von türkischen Truppen kontrolliert. Die Insel ist geteilt durch eine stark befestigte Grenze, welche auch die Hauptstadt Nikosia trennt. Beide Seiten haben wiederholt betont, dass eine Wiedervereinigung angestrebt wird. Dennoch gilt das Ergebnis als offen. Grund dafür ist das Beharren der Türkei, weiterhin militärische Präsenz auf der Insel zu haben. In der Antarktis entsteht gerade der größte jemals registrierte Eisberg der Welt. Mit rund 5000 Quadratkilometern ist er ungefähr gleich groß wie der Kanton Wallis. Die Fläche hänge nur noch an einem seidenen Faden, sagt der Forscher Adrian Luckmann gegenüber der deutschen Presseagentur. Es sei damit zu rechnen, dass der Eisberg in den nächsten Monaten abbricht. Kurzfristige Folgen dürfte das Entstehen des Mega-Eisberges laut den Forschenden keine haben. Sie befürchten jedoch, dass diese Entwicklung zu einer weiteren Destabilisierung des sogenannten Schelfeises führt. So bezeichnet man die großen Eisplatten der Antarktis. Und zum Wetter. Morgen Dienstag bewölkt, es fällt immer wieder etwas Schnee, die Temperatur bewegt sich um den Gefrierpunkt. Wer Sonne sucht, muss über 1300 Meter über Meer. Am Mittwoch dann ebenfalls wechselnd bewölkt bei 2 bis 3 Grad, am Donnerstag zeitweise etwas Regen bei maximal 5 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am nächsten Sonntag wählt Bern eine neue Stadtpräsidentin, einen neuen Stadtpräsidenten. Zur Auswahl stehen zwei Menschen aus der oberen Mittelschicht. Beide sind seit Jahren in der parlamentarischen Politik unterwegs. Sie selbst sagen, dass sich ihre Standpunkte kaum unterscheiden. Beide sind etwas links der Mitte anzusiedeln. Wie sie ihre Rolle als Stappi ausüben werden, ist absehbar. Wirklich überraschende Innovationen sind nicht zu erwarten. Dass dies auch anders möglich ist, zeigt Maria Dolores Sabater. Die Linksaktivistin ist seit bald 2 Jahren Bürgermeisterin der katalanischen Industriestadt Badalona unweit Barcelonas. Bis zu ihrer Wahl war die Antifaschistin in erster Linie auf der Straße anzutreffen. Sie setzte sich in außerparlamentarischen Gruppierungen ein als Friedensaktivistin für Basisdemokratie und niederschwellige Bildungsmöglichkeiten abseits des Schulsystems. Ein Porträt von Javier Aparicio von der Sendung Radio Activos.
Hi ha temes de importantíssims que són la gestió de la resolució de conflictes. Aquesta és una, per mi, és un dels aprenentatges que més em serveix del que jo he après, no, amb tota la meva militància.
Eine der wichtigsten Fähigkeiten, welche ich gelernt habe in meiner Zeit als außerparlamentarische Bürgerrechtlerin, ist der Glaube daran, dass Konflikte friedlich und unkonfrontativ gelöst werden können. Ich war in Antimilitarismusgruppen und in einer Gruppe, welche sich für Peace Education einsetzt. Dort habe ich gelernt, dass vieles möglich ist und man Differenzen überwinden kann, um Konflikte zu lösen. In einer Auseinandersetzung sollte es nicht Gewinner und Verlierer geben, sondern einen Konflikt zu lösen bedeutet oft, eine vielschichtige Vision zu haben und dieser nachzugehen, damit am Ende alle zufrieden sind. In meiner Zeit als Lehrerin habe ich viel darüber gelernt, wie man Konflikte fair lösen kann. Das hilft mir nun enorm bei meiner jetzigen Arbeit als Bürgermeisterin.
No, tot el bagatge pedagògic que tinc per la meva professió, doncs també és una eina que em dona molts elements per estar fent ara la feina que estic fent.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món.
I una de molt interessant també, des del món associatiu som cooperatius. Des del món, diguem, des de la partitocràcia, des d'un concepte...
Außerparlamentarische Gruppierungen arbeiten kooperativ, das heißt miteinander. In der Politik hingegen basiert vieles auf Konkurrenzdenken. In meiner aktivistischen Zeit habe ich gelernt, dass nur durch Kooperation Projekte erfolgreich durchgeführt werden können. Es ist interessant zu sehen, dass all die Leute diese Einstellung mitbringen, welche einen aktivistischen Background haben und in die parlamentarische Politik kommen.
La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món.
En el meu cas, jo les he après amb tot el meu bagatge de lluita des de l'època franquista en què jo era adolescent, no? I vaig ser la meva primera joventut.
Seit der Franco-Ära, da war ich noch ein Teenager, engagiere ich mich politisch. Ich setzte mich ein für frei zugängliche Bildung, unabhängig vom Schulsystem. Auch war ich in antimilitaristischen Gruppen aktiv und stand der Bewegung für die Unabhängigkeit Kataloniens nahe.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat.
I vol dir una aposta molt forta per fer que la ciutadania deixi de sentir-se usuària de l'administració, que és potser el model, no?, que s'ha dut en els últims anys, que la ciutadania se sent, jo ja pago impostos.
Hier in Badalona wollen wir wegkommen von der Idee, dass die BürgerInnen schlicht KonsumentInnen sind, welche Steuern bezahlen und dafür einen bestimmten Service bekommen. Stattdessen sollen die BürgerInnen Teil werden der Entscheidungsfindungen in der Politik und sie sollen Verantwortung übernehmen in den öffentlichen Institutionen und Plätzen. Sie sollen abstimmen können über wichtige Entscheidungen, wie zum Beispiel dem Budget. Auch will ich die Entprivatisierung des öffentlichen Dienstes vorantreiben. Wir sollten verhindern, dass private Unternehmen reich werden können mit Geldern aus der öffentlichen Hand.
Resoldre-les sense que pel camí s'enriqueixin una sèrie d'operadors privats que, en tot cas, tenen tot el dret de fer la seva, no, la seva feina empresarial i el seu desplegament, però no a costa del diner públic ni a costa d'uns serveis bàsics públics.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai.
Nensa, de sentir-se que siguin de l'origen que siguin, sigui quina sigui la seva creença, formen part d'una ciutat, formen part d'un país i, per tant, coses com l'accés.
Woher auch immer die Menschen kommen, welche in Badalona leben, egal was ihr Glaube ist, sie sind Teil dieser Stadt und dieses Landes. Ideen, Menschen und Einstellungen, welche aus anderen Kulturen kommen, sind bereits jetzt Teil der Kultur Badalonas. Genauso wie diese Kultur Teil eines jeden Bürgers von Badalona ist. Unsere Kultur gehört nicht nur den Menschen, welche hier geboren sind. Dieses Gefühl des kulturellen Zusammenhalts ist sehr wichtig.
Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci que rompre la gent que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
Que com a alcaldessa ara tinc unes responsabilitats molt grans i aquesta mirada global d'escoltar tothom, de buscar conciliació, de no perdre... No,
Als Bürgermeisterin Badalonas habe ich große Verantwortung. Ich will allen Menschen hier zuhören, muss Lösungen für alle finden und Konfrontationen verhindern. Das sind auch Ratschläge, welche ich allen Menschen gebe, welche sich für eine gute und faire Politik einsetzen, für welche das Gemeinwohl wichtig ist. Schließe niemanden aus, sei nahe bei den Bürgerinnen, aber treffe keine Entscheidungen nur aufgrund von sozialem Druck. Folge nicht den Lobbys, sei fair und konsequent und behalte den Geist, welchen du hattest, bevor du den wichtigen politischen Posten angenommen hast.
Sinó mantenir aquest esperit el mateix que un té quan ha estat al carrer reivindicant els drets.
Jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
Rabe Info.
Kein Land auf der Welt ist so reich an Bodenschätzen wie dieses, die Demokratische Republik Kongo. Eine unermessliche Vielfalt an Tieren und Pflanzen, fruchtbare Böden, wertvolle Tropenhölzer und vor allem Gold, Diamanten, Platin, Kupfer, Öl und gigantische Mengen an Kobalt und Coltan. Die beiden Metalle stecken in jedem Smartphone und in jeder Digitalkamera. 80% des weltweiten Coltan-Vorkommens liegen im Ostkongo unter der Erde, 60% des weltweiten Kobalts. Der Kongo ist ein Land mit unglaublichem wirtschaftlichem Potenzial. Die noch ungenutzten Bodenschätze des Landes haben einen Marktwert von 25 Billionen Dollar. Das ist fast so viel wie die gesamte jährliche Wirtschaftsleistung der USA und der Eurostaaten zusammen. Genützt hat es den Menschen wenig, im Gegenteil. Die Bevölkerung ist bettelarm. Eine Spirale von Plünderung und Gewalt zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Landes. Nicht trotz, sondern gerade wegen der Rohstoffe. Lydia Huckebrink erinnert an einen über 20-jährigen Konflikt um Bodenschätze, der bis heute anhält. Sie hat Ulrich Delius, Afrika-Experte der Gesellschaft für bedrohte Völker, gefragt, warum wird Kongos Reichtum dem Land immer wieder zum Verhängnis?
Das ist es wie ein Fluch, und da spricht man ja häufig in vielen bodenschatzreichen Regionen Afrikas davon, wie ein Fluch, der auf dem Land liegt. Einerseits dieser Reichtum an Bodenschätzen, der dann eben zum Albtraum für die Menschen im Alltag wird, weil er eben Kriegstreiber ist.
Vor 20 Jahren begannen die Kongo-Kriege, 1996 bis 2009. Drei Kriege kurz hintereinander, zwei gestürzte Diktatoren, fast 6 Millionen Menschen getötet und noch viel mehr auf der Flucht. Und die gesamte Region war in den Krieg verwickelt.
Sei es mit eigenen Soldaten, mit Beratern, mit der Berater, aber vor allen Dingen eben immer wieder mit der Entsendung von Soldaten. Namibia, Angola, Simbabwe, Tschad, Sudan, Ruanda, Uganda. Also im Prinzip eigentlich fast alle Nachbarländer waren direkt involviert. Andere waren diplomatisch involviert. Man hatte wirklich das Gefühl, die Andiger-Staaten Zentralafrikas teilen sich dieses Land auf. Das ist wie ein großes Monopoly, was wir da beobachten, aber auf sehr kriegerische Art und Weise.
Für Ulrich Delius ist klar, die gesamte Region sowie die Industrienationen der westlichen Welt haben direkt vom Krieg profitiert, denn es ging vor allem um eins: Rohstoffe. Alle ausländischen Interventionen haben insgeheim dieses Ziel verfolgt und damit den Konflikt immer wieder aufgeheizt.
Man hat sich sozusagen erkauft, diese Unterstützung mit Zusagen, wir bekommen dann Zugang zu Diamantenminen und so weiter. Und das war dann je, ob man auf Regierungsseite geht oder auf Oppositionsseite geht, ging es eben dann auch viel um Waffen, dass man eben mit dem Zugang zu diesen Minen und Bodenschätzen dann auch wieder neue Waffen kaufen konnte. Und so war das wie so ein Deal im Prinzip. Du gibst mir die Bodenschätze, ich gebe dir dafür den Zugang zu Waffen.
Doch auch die ethnischen Konflikte spielten eine wichtige Rolle. Der Völkermord in Ruanda von 1994 gilt als Auslöser des ersten Kongo-Kriegs vor 20 Jahren. Zehntausende Menschen suchten nach dem Genozid Zuflucht im Osten Kongos. Viele dieser Flüchtlinge waren massiv verstrickt in die Verbrechen an der Tutsi-Minderheit. Im Kongo führten sie den Konflikt fort und verschärften so auch die ethnischen Spannungen unter der einheimischen Bevölkerung. Doch erst die Kombination mit den Interessen an Rohstoffen und Geld sorgt dafür, dass der Konflikt immer wieder eskaliert. Bis heute. Die Kongo-Kriege sind als Afrikas erster Weltkrieg in die Geschichtsbücher eingegangen. Es gab seit dem Zweiten Weltkrieg nie wieder so viele Tote und Vertriebene wie in den drei Kongo-Kriegen zwischen 1996 und 2009.
Das waren ja vor Ort massive Kämpfe, das waren Warlords, die einfach systematisch mit Plünderungen, mit Vergewaltigungen gegen die Zivilbevölkerung immer wieder vorgingen, um ihren Einfluss auszuweiten. All das hat man eben gefördert. Also das war im Prinzip menschenrechtlich gesehen, waren das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die da jahrelang begangen wurden im Namen der internationalen Staatengemeinschaft und ihres ungestillten Hungers nach Bodenschätzen und mehr Macht.
Während im Kongo der Krieg tobte und Rebellengruppen die Bevölkerung terrorisierten, machten sich ausländische Investoren daran, die wertvollen Rohstoffe aus dem Land abzuführen und weltweit zu vertreiben. Gerade belgische und französische Rohstoffunternehmen spielten hierbei eine führende Rolle. Daran kann auch die UN-Friedensmission wenig ändern, die seit 15 Jahren im Osten des Landes stationiert ist. Eine der größten und teuersten Blauhelmtruppen weltweit. Ulrich Delius überrascht das nicht.
Man darf von den Vereinten Nationen und ihren Friedensmissionen auch keine Wunder erwarten, wenn eben die gesamtpolitische Konstellation sowohl in dem Land wie in den Nachbarländern so katastrophal ist wie im Kongo, dass man das Gefühl hat, da hat eigentlich kaum jemand Interesse an Frieden und Stabilität, sondern eben diese Staaten greifen nach wie vor nach den interessanten Ressourcen und Regionen für sie im Osten des Kongo und haben eigentlich das größte Interesse daran, dass es da möglichst lange weiter Konflikt gibt, um eben auch ihre Interessen weiterverfolgen zu können, wie zum Beispiel die illegale Förderung, den illegalen Export von Mineralien.
Offiziell ist der Krieg seit 2009 befriedet, doch vor allem im Osten des Kongos gehen die Konflikte weiter. Wer da aktuell gegen wen kämpft, ändert sich ständig. Es gibt wohl kaum eine Krisenregion auf der Welt, die undurchsichtiger und komplexer wäre als diese.
Wer kann, baut sich irgendeine kleine Truppe um sich auf und wenn es nur ein paar Dutzend Kämpfer sind und versucht irgendwie Zugriff auf Mineralien etc., Holz zu bekommen, um dann darüber wieder seine Waffenkäufe zu finanzieren und internationale Unterstützung zu bekommen.
An der Ausgangslage hat sich also wenig geändert. Noch immer sind es ausländische Investoren, lokale Rebellentruppen und die eigene Geldelite, die sich am Reichtum des Landes bedienen. Der aktuelle Präsident Joseph Kabila hat sich in 10 Jahren Regierungszeit ein wahres Imperium an Privatbesitz aufgebaut. Rund 70 Firmen des Landes gehören inzwischen ihm. Hunderte Abbaugenehmigungen für Rohstoffe kontrolliert er. Kabila betreibt das Land wie ein Familienunternehmen.
Und es ist eigentlich das wiederum eine Parallele zu allem, was wir vorher beobachtet haben. Man plündert eben systematisch die Ressourcen dieses Landes.
Doch die Menschen im Kongo verzeihen ihren Machthabern die Kleptokratie und die Korruption nicht mehr. Eine zivile Protestbewegung ist entstanden, die den Rücktritt Kabilas fordert. Dieser hat nun für Ende des Jahres Wahlen angeordnet, nach zähen Verhandlungen und massivem internationalen Druck. Die meisten Kongolesinnen leben in totaler Verarmung und Entrechtung. Es ist die Tragödie des Reichtums, welche die Menschen auf die Straße treibt. Die Ahnung, wie gut es einem gehen könnte, wenn die Strukturen sich ändern würden. Ob ein neuer Präsident hieran etwas ändern kann und will, bleibt fraglich.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Montag, den 9. Januar. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Javier Aparicio und Lydia Huckebrink. Am Mikrofon verabschiedet sich Kathrin Hiss. Merci fürs Zuhören. Habt eine gute Woche.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.